Für mich persönlich war natürlich das Highlight der Gewinn, also die Meisterschaft des Jugendländerturniers in Deutschland. Für mich eben der Lamar Jackson mal wirklich echt super überzeugt hat. Also ich war total begeistert, wie gut und wie variabel und flexibel der gespielt hat. Und
Weil selbst wenn man die Spiele nicht gewinnt, meistens kommen ja so eine Spiele bei raus, wo du so ein Herzschlagfinale hast, wo auch das unterlegene Team ein Hell of a Game abliefert und das erzählst du auch noch deinen Enkeln, ne? Also gerade dieser Sport, hat da so viele Momente zu bieten.
Tiefisch, wenn ich mir die 90er anschaue, da wo Kate und ich mit Football angefangen haben, da ging es ja auch zur Zeit ein bisschen bergab mit dem Jugendbereich oder mit Footballteams und dann ging es wieder bergauf. Es ist immer so eine kleine Wellenbewegung und ich glaube, wir sind gerade in so einer kleinen, sag ich mal, Talsohle angekommen im Jugendbereich und es wird dann wieder aufwärts gehen.
Zwei Wochen keine Folge Football Hautnah. Was ist da los? Gehen wir gleich darauf ein. Wir sind der Football Hautnah Podcast in Kooperation mit der German Football Academy. Mein Name ist Johannes Reuter, Podcast-Berater, und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Head Coaches Europas, Martin Hanselmann. Hello.
Hallo Johannes, grüß dich. Hi.
Ja, also diesmal lag es an mir. Wir hatten ja mit den Coach Potatoes eine etwas längere Folge aufgenommen. Geht es unter anderem um die Themen aus Jugendfootball, allgemein die Footballentwicklung in der ELF und GFL. Und dann, ja, haben wir da eben eine längere Folge aufgenommen. Die wollte ich eigentlich veröffentlichen und schneiden. Dann hat die Qualität noch nicht gestimmt. Dann nochmal eine andere Aufnahme von Zoom dann noch angefordert. Und ja, und dann war ich ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag auch krank und habe es nicht hinbekommen, dann noch was zu schneiden und hochzuladen. Und zu veröffentlichen. Aber jetzt bin ich wieder fit und deswegen nehme jetzt auch zumindest mal noch ein kurzes Intro auf, bevor wir dann zu den Coach Potatoes übergehen. Ja.
Super. Sehr gut, Johannes. Das ist, du bist fit und schon geht's wieder in den Podcast. Das ist doch schon mal Leidenschaft pur für diesen Podcast.
Ja, absolut. Es macht doch immer super viel Spaß mit dir, sich auszutauschen über eine gemeinsame Leidenschaft, und zwar den American Football. Und das tut dann immer gut, ja.
Ist ja. Weißt du die Folge, die wir heute haben, auswendig? Welche Nummer? Du bist doch da immer in der Statistik.
Ich glaube, wir haben 140 Folgen sowas. Warte mal, lass mich mal schauen.
Das sind ja dann
fast 146. müsste es jetzt sein, ja.
Sind fast 3 Jahre, ne? Also wieder ein Jahr. Das macht schön, freut mich. Und vor allem freut es mich auch, dass wir immer noch so viele Zuhörer haben, die sich dafür interessieren, wie wir beide American Football sehen, mit unseren Gästen auch, die wir hatten. Ja, auch in diesem Jahr, die viel dazu beigetragen haben, dass das so wertvoll ist.
Ja, wir hatten ja Magne Socha auch mit im Podcast dieses Jahr. Ja, das war, glaube ich, Anfang Januar. Genau. Ja, war eine richtig schöne Folge auch. Ja. Und jetzt macht er selber einen Podcast, der Magne.
Ja, genau, macht selber auch einen Podcast. Ne? Ich weiß gar nicht, wie er heißt, mit dem Jakob Johnson zusammen macht er den.
Ja, ich glaube,
also Game Changer.
Game Changer, ja. Aber ich glaube, die haben ein paar Hörer mehr wie mir noch. Die hängen ja am Football Bromance mit dran.
Ganz sicher haben die ein paar mehr Hörer mehr, aber nichtsdestotrotz, es ist schön, dass sie es machen. Ne?
Ja, genau, ja. Ja, jetzt haben wir den 31. Ist ja doch eine spannende Zeit, Martin. Na, es ist ja auch das so, bei uns zumindest in Deutschland ist ja da dann wenig los, sage ich mal. Na, in den USA wird Football gespielt über Weihnachten.
Ist das nicht verrückt, ne?
Ja.
Also das wundert mich auch immer wieder. Bei uns in Deutschland ist vom 23. bis zum 7. Januar, 23.12. bis zum 7. Januar einfach tote Hose und nichts. Du kannst nirgends irgendwie anrufen oder irgendwas machen.
Ja.
Und in Amerika wird einfach Football weitergespielt, ne?
Ja, das ist halt unsere Gesellschaft, bei der man keine Pausen erlauben darf, irgendwie so. Also wo Ruhezeiten nicht erwünscht sind, so irgendwie, oder?
Naja, ich weiß es nicht. Bei uns sind ja dann Ruhezeiten, aber in den USA ist der Football, der geht weiter, und das ist ja Tradition, Weihnachten.
Ja.
Und die Bowl-Spiele sind meist am 1. Januar. Es sind ja ganz viele College-Bowl-Spiele traditionell.
Stimmt, ja.
Das heißt, Silvester wird dort nicht so gefeiert wie bei uns, sondern da sitzt man da und dann die Spieler müssen sich vorbereiten. Da ist nichts mit einer Silvesterparty oder sowas, weil am nächsten Tag ist ein Bowl-Game.
Ja.
Ja, über Weihnachten, mein Freund Bob Wilson ist im Halbfinale gegen Montana State ausgeschieden.
Ah, schade.
Ja, South schade. Wir haben es nicht ganz ins Finale geschafft. Wir haben seitdem auch wieder gesprochen und ja, er ist schon ein bisschen verärgert. Ist der Meinung, man hätte es gewinnen können. Also was war jetzt nicht irgendwie ein Shootout oder so, dass man sagt, das ist ein Riesenunterschied. Merkt man in ihm schon an, dass es ein bisschen in ihm arbeitet. Hätte gerne natürlich die National Championship gespielt. Aber leider hat es dieses Jahr noch nicht geklappt. Auf der neue Anlauf dann. Für das nächste Jahr. Und dann habe ich mir am 25. Dezember das Spiel der Texans gegen den
die Ravens
angeguckt und das so als Football-Highlight gesehen, weil in dem Spiel für mich eben der Lamar Jackson mal wirklich echt super überzeugt hat. Also ich war total begeistert, wie gut und wie variabel und flexibel der gespielt hat. Und ich denke auch die ganze Mannschaft, also alle zusammen, das ganze Team, die Verteidigung. Ja. Ich denke, die sollte man auf dem Schirm haben. Ne? Da ist sicherlich noch einiges drin. Ne?
Ja, also der hat für 168 Yards geworfen, Quarterback-Rating von 143,9. Also das ist schon richtig stark, ja.
Eine Nummer, ne? Ja, und dann auch sehr viel selber gelaufen. Also es war toll, auch den Kommentatoren zuzuhören. Und man hat es auch gesehen, die Texans hatten eben versucht, den Lamar Jackson da in die Box zu halten. Also das war auch gut. Ihre Linie gespielt und versucht, den da drin zu halten und zum Passen zu zwingen, damit er bloß jetzt selber rausläuft. Ja. Und dann gibt's da so eine Schlüsselszene, dritter und lang, und der Defense End auf Offense rechten Seite versucht plötzlich einen Move und geht nach innen. Und allein dieses nach innen, dieser eine Schritt nach innen, verleitet den Lamar Jackson, boom, der nimmt die Beine in die Hand, läuft außen vorbei und macht einen First Down über 18 Yards, also noch viel mehr eigentlich. Und das sieht man, also das ist schon phänomenal, was der da spielt. Und das sieht momentan bei dem Lamar Jackson alles so spielerisch aus. Das sieht so locker aus, als würde er noch College spielen. Der macht einen Zone Read und läuft den Read alleine für einen Touchdown. Und du denkst, oh, das ist ja alles also weit weg. Also in dem Spiel muss ich ehrlich sagen, hat er mich komplett überzeugt und da hat er ein super, super Spiel gemacht am 25. Dezember, also an Weihnachten eigentlich, ne?
Genau, ja. Ja, meine, es war ja dann 31-2 für die Ravens, war ein eindeutiges Spiel, weil die Texans mit 9-7 ja auch eigentlich kein schwacher Gegner waren jetzt. Also mit den Ravens ist zu rechnen in den Playoffs, oder? Was sagst du?
Ja, glaube ich auch. Also ich habe die auf dem Schirm für den Super Bowl, ne, muss ich sagen. Die Ravens. Okay. Wäre eine Möglichkeit.
Ja, müssen sie an den Chiefs vorbei, ne?
Sie müssen an den Chiefs vorbei, genau. Sie müssen an den Chiefs vorbei und das ist natürlich so eine Sache, an den Chiefs vorbei.
Ja, da habe ich wegen den Chiefs, habe ich gestern per unserer einen Football-WhatsApp-Gruppe so ein Bild bekommen, da war so eine Tasse von den Chiefs, wo der Henkel abgebrochen ist. Und dann stand so drunter, ja, die sollen die Refs anrufen, die können alles fixen für die Chiefs, so irgendwie, also.
Nein. Du musst sie halt einfach deutlich schlagen. Dann können auch die Refs da nichts machen. Also es gibt so eine Statistik, dass zu mehr als 75% die Refs im letzten Quarter bei Playoff-Spielen für die Heimmannschaft pfeifen.
Okay.
Sich nicht.
Okay.
Und sie werden da beeinflusst, offensichtlich. Also ich habe das mal gelesen, gab es mal einen Artikel, frag mich jetzt aber bitte nicht mehr wo, das ist schon lange her. Gab es einen Artikel darüber, dass in Playoff-Spielen zu über 75% im letzten Viertel die Heimmannschaft Vorteile hat, durch die Referees, also mehr Flaggen gut geschrieben bekommt oder gut bekommt.
Ja.
Die Heimmannschaft, das hängt mit den Fans zusammen, mit der Lautstärke, mit der Emotion, die übertragen wird. Also geht es auf die Referees über, ne? Also,
dass die so unterbewusst irgendwie dann irgendwie sich damit mitreißen
darum
lassen.
Darum ging es in dem Artikel auch. War phänomenal, da muss ich sagen, war echt eine starke Statistik, ja.
Also ich muss ja sagen, ich war ja bei den Chiefs da im Stadion und das war schon eine krasse Atmosphäre. Und mir hat auch eine gesagt, so, dass so bei den Chiefs und bei den 49ers eigentlich somit die krasseste Stimmung ist, was noch ehesten an College rankommt, so von der Atmosphäre her. Und also das kann ich mir schon vorstellen, dass da in den Playoffs, da ist eine Energie im Stadion so irgendwie, ne? Und die dich dann vielleicht als Ref unterbewusst, ja, dass das gar nicht so beeinflusst. Wir sind ja 90% unterbewusst gesteuert, so, ne? So 10% steuern wir ja eigentlich nur bewusst und dann da kannst du mal die Sachen, glaube ich, gar nicht so lenken, ja.
Ja, wären wir wieder bei der Philosophie, ne? Die Vernunft sollte über allem stehen. Aber ja, ich glaube das auch, ja. Ich glaube schon auch, das Unterbewusste ist eine unglaubliche Energiequelle.
Ja, krass. Ja, dann schauen wir mal.
Statistiken zustande, ja.
Was die Playoffs so bringen. Ja, und genau. Ja, wäre natürlich mal schön, wenn wir da von der AFC mal wieder jemand anders wie die Chiefs mal wieder den Super Bowl schaffen dann.
Also Ja, es gibt ja da einige Kandidaten, würde ich sagen, in der AFC jetzt gerade. Ne?
Also, ja, wen siehst du gerade noch?
Naja, also Ravens.
Ja.
Sehe ich. Bills sind auch AFC, ne?
Ja, ja.
Ja, AFC, also Bills sind auch noch AFC. Das ist ja auch eine Mannschaft, die sicherlich Ambitionen hat, da weiterzukommen. Also sind schon, ich würde sagen, das sind so meine drei Favoriten der AFC, ne?
Okay, ja.
Würde ich sagen, ja. Ja.
Ja.
Aber wir werden sehen.
Wir werden sehen, ja, genau.
Aber das sind so meine weihnachtlichen Sachen für Football, die ich jetzt nochmal loswerden wollte.
Sehr schön.
Ansonsten gilt es ja heute eigentlich eher ein Rückblick und eine kurze Message an alle Hörer.
Ja, genau. Denn also wir werden jetzt so kurz mal ein paar Minuten noch einsprechen und dann geht es eben in die Folge mit den Coach Potatoes, mit Kelde und Carsten rein. Ja, hast du noch was zum Thema Jahresrückblick? Was war für dich noch irgendwie so ein Highlight?
Naja, für mich persönlich war natürlich das Highlight der Gewinn, also die Meisterschaft des Jugendländerturniers in Deutschland,
ja,
mit der Bayerischen Jugendauswahl, mit den Warriors.
Ja.
Das war ein großes Highlight für mich, im Jugendfußball mal erfolgreich zu sein.
Ja.
Und vor allem mit den Spielern da etwas aufzubauen, so eine Connection aufzubauen, die ich mir so gar nicht zugetraut hatte. Das war eine Herausforderung für mich und die sehr positiv abgeschlossen. Und dann muss ich das einfach sagen, es war auch wirklich gerade als Trainer der Quarterbacks, es war toll mit den jungen Leuten, da insbesondere dem Lenny Thoma zusammenzuarbeiten, der echt schon für sein Alter, für die 18 oder 17, 18 Jahre, ein hervorragender Quarterback ist. Das hat schon Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten, der viel weiß und viel schon kann.
Ja.
Also das waren schon so Highlights.
Und ich will da auch nochmal ganz kurz was dazu sagen, ne? Weil es ist ja schon, wenn sich das mal vor Augen hält, eigentlich eine richtig schwere Aufgabe da, so Spieler, die du nur ab und zu mal siehst. Ne? Es ist ja nicht so, dass ihr dann 3-4 Monate während einer Season da ständig miteinander trainieren könnt, sondern du hast Spieler aus verschiedensten Vereinen, die du dann ein paar Mal das Jahr übersiehst und da versuchen dann was aufzubauen, auch online, da eine Connection mit denen herzustellen. Und ich meine, das sind ja gute Athleten, wenn man es so mit USA vergleicht. Das ist dann so Highschool-College-Niveau, sage ich mal so, von der Altersstufe her. Und ja, dann auch das Turnier zu gewinnen, ja.
Ja, wobei man dazu sagen muss, Johannes, offensichtlich liegt mir das. Also ohne, dass ich mir da jemals Gedanken darüber gemacht habe, aber ich habe ja auch meine größten Erfolge mit der Nationalmannschaft gefeiert.
Okay.
Also es kann sein, dass mir das einfach so ein bisschen liegt, solche Dinge. Was mir dabei aber auch wichtig ist, also das reflektiert man natürlich. Und dann überlegst du, warum ist es denn eigentlich so? Und so ein ganz klein wenig, was ich für mich so entschieden habe, war schon, oder was ich glaube, ist, dass wenn du so eine Nationalmannschaft oder Auswahl hast, da hast du alles in dieser Zeit, wenn du die Spieler hast. Da musst du dir keine Gedanken machen, da kriegen wir jetzt den Trainingsplatz. Wann können wir noch einmal trainieren? Oder, nicht, sondern in dieser Zeit kannst du wirklich ganz professionell arbeiten.
Ja.
Und das, glaube ich, tut mir einfach gut und das überträgt sich wahrscheinlich auf die Spieler. Da hast du nicht so viele andere Sorgen, ne, die da auf dich zukommen, sondern da ist alles wirklich fix und das macht schon unheimlich viel Spaß, da zu arbeiten. Und wenn man sich mal überlegt, meine größten Erfolge habe ich tatsächlich mit Auswahlmannschaften eben bisher gehabt.
Ja, vielleicht bist du so der Jürgen Klinsmann im Fußball, bist bei dir im Football.
Das ist nicht, keine Ahnung. Aber am Ende macht mir das Coaching Spaß, ne? Das ist wichtig.
Ja. Ja, und ich meine, es ist ja auch, ne, du hast ja so ein Turnier und du weißt, okay, du hast genau diese Mission, genau für dieses Turnier dann on point und fit zu sein. Ich meine, klar, wenn du jetzt während der Season und dann hast du den Fokus auf die Playoffs und dann aufs Finale irgendwie, aber. Genau.
Aber es tangiert dich halt als Cheftrainer in der Saison halt so viel mehr, weil du eben keinen sportlichen Leiter hast, der dir alles weghält. Du hast keinen, der dir den ganzen Sums nimmt, sondern bei mir war es zumindest immer so, du musst dich um alle anderen Dinge noch kümmern oder um viele andere Dinge kümmern, die nicht direkt mit dem Coaching zu tun haben. Was natürlich für den Cheftrainer ganz normal ist, aber ich glaube, das könnte man auch besser. Es tut mir halt einfach, für mich ist es einfacher, wenn das alles geregelt ist und dann das einfach besser. Dann kann ich mich auf das konzentrieren, was ich da tue und so hat es bis jetzt ganz gut geklappt im Auswahlmannschaften. Ja. Es hat auch so ja ganz gut geklappt, um Gottes Willen. Ne? Ich habe tolle Siege in der GFL gehabt, aber halt Keine deutsche Meisterschaft, kein German Bowl. Ne? Das Halbfinale immer wieder mal, aber keinen German Bowl, das muss man schon auch mal sagen.
Ja, aber auch einiges aufgebaut. Bei den Panthers ja damals dann auch aufgestiegen und so mit den Franken Knights in Rodenburg damals. Ne?
Um Gottes Willen, ich will ja da meine eigenen Erfolge nicht schmälern, ja? Aber ich sehe eben, naja, das andere ist eben das, was es war. Naja,
also gut. Ja, dann machen wir jetzt auch Schluss, zumindest für unseren Jahresrückblick. Martin muss weiter, ich auch, genau. Wollen uns auf den Jahreswechsel noch vorbereiten. Aber wir wollten zumindest noch kurz mal nochmal was hören und dann geht's jetzt gleich rein in das Podcast-Format mit Kelde und Carsten. Geht's ihm gesagt um das Thema auch Jugendfootball, allgemein die Footballentwicklung in Deutschland und auch GFL und ELF und was wir da auch so meinen, wo es auch hingehen kann, wo der Ausblick hingeht. Es wird zwei Teile geben, jetzt Teil 1. Vielleicht machen wir zwischendrin nochmal wir beide eine Folge, Martin, oder es kommt gleich Teil 2. Mal schauen.
Hört es euch an, es ist echt eine spannende Sache, andere Eindrücke zu hören und darüber zu diskutieren, wie Jugendfootball in Deutschland funktionieren kann und welche Einflüsse er auf das gesamte Footballumfeld hat. War eine tolle Folge und hat Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an die beiden, dass wir dabei sein durften. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei.
Ja, und dann guten Rutsch und guten Start ins neue Jahr.
Allen einen guten Rutsch und einen guten Start in das neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Jahr.
Genau, also vielen Dank für alles, für das tolle Jahr und dann macht's gut und jetzt geht's gleich rein in die Folge mit Carsten und Kelde. Tschüss.
Tschüss.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit die Coach Potatoes und Football Hot Now Podcast. Wir machen mal wieder eine Joint Venture Folge. Mein Name ist Johannes Reuter und ich darf euch jetzt mal die ganzen Gäste hier vorstellen. Wir hatten schon mal eine Folge, das war die Folge 105 bei uns im Football Hot Now Podcast, wenn es nochmal interessiert. Und da knüpfen wir so ein bisschen an. Deswegen werde ich jetzt nicht ganz so tief jeden Einzelnen vorstellen. Zum einen haben wir hier den Florian Döring, auch Head Coach und Coach aus Berlin, gerade aber Vaterschaftsurlaub. Florian, hallo.
Hallöchen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, danke, das müssen wir wieder machen. Und dann unseren nächsten Coach, der auch hier mit in der Runde ist, Carsten Stümpel, aktuell in der zweiten Mannschaft in Krefeld, Position Coach. Carsten, was ist da los?
Ich habe mich reduziert, also ja, zumindest coachingmäßig. Also ich bin immer noch so dick, wie ich dick bin, ne? Aber da habe ich gedacht, ne, dickes Ende, Defense Backs, das ist meins. Na, Spaß beiseite. Ich hab gemerkt, die Doppelbelastung, Ladies Coaching und Jugendcoaching hat den doch ein bisschen in den Nerven gezerrt und ja, komm mal. Position Coach wird auch mal was Schönes. Zweite Mannschaft, sieht die Liga. Das ist schon anders.
Hast du da voll Bock, ja? Blühst da voll auf?
Es ist anders und ein bisschen angenehmer, ein bisschen druckbefreiter.
Entspannter.
Ja.
Ist nicht so der Druck. Gut, und dann noch für die ganzen Coach-Potato-Hörer, dann noch unser dritter Coach, Head-Coach hier in der Runde, Martin Hanselmann, ELF, GFL, Würzburg, Stuttgart, Düsseldorf, überall schon mal gecoacht. Martin, servus, hallo.
Servus, Johannes, hallo, grüß dich.
Genau, und nochmal kurz zu meiner Seite, ich bin kein Coach, ich habe auch nie Football gespielt, aber Martin und ich machen seit fast 3 Jahren jetzt schon, Martin, machen wir den Football-Nah-Podcast und waren auch schon immer im Austausch mit dir, Kelde, mit den Coach Potatoes und ja, jetzt haben wir die Ehre, ein zweites Mal gemeinsam zu sprechen, zu diskutieren, mal sehen, wo sich das Joint Venture so hinbewegt. Was hat sich denn bei euch so seit der letzten Folge, das war jetzt, ich habe mal geschaut, das war doch schon ein bisschen länger, es war im Februar diesen Jahres, Februar 2024, was hat sich bei euch denn seitdem so entwickelt?
Käthe, fang du an.
Ja, was hat, also meinst du jetzt im Podcast oder so im Football-Bereich?
Ja, bei euch jetzt persönlich, im Podcast, ja, genau.
Achso, naja, bei uns hat sich die Frequenz unserer Podcasts ein bisschen reduziert, weil wir gemerkt haben, für den Themenbereich, den wir bedienen, das ist der unterklassige Football, beziehungsweise auch so ein bisschen Verbandsthemen, werden die News so ein bisschen weniger. Die Vereine produzieren weniger News, über die man reden könnte. Ich weiß nicht, ob da wirklich nichts passiert oder ob sie sich bedeckt halten oder ob es keinen gibt, der die News produzieren kann, medial gesehen. Ja, Carsten hat von seiner Doppelbelastung gesprochen als Coach. Das hat dann auch so ein bisschen bei ihm dazu geführt, dass die Frequenz ein bisschen geringer geworden ist. Bei mir halt, ja, mein Kind, ne, ist mir wichtig, dass ich so bei den ersten 2 Lebensjahren mit dabei bin. Und da wird Football dann auch schnell zur Nebensache.
Schönste Nebensache der Welt, ne?
Absolut.
Boah, weil das kommt der gleiche Frau, die hier in der Haut.
Ich guck schon mal.
Carsten, kannst du noch was ergänzen?
Ja, Doppelbelastung war ja schon Ich wusste, irgendwann kommt der Tag, wo du sagst, boah, das reicht mir jetzt, ne, vier Tage die Woche, 50 Kilometer über die Autobahn hotten. Irgendwann reicht es einen, ne? Dann sagt man sich, okay, dann machen wir die Saison einfach mal zu Ende. Und Jugendfootball selber in Nordrhein-Westfalen, jetzt sehr, sehr regional gesehen, ist momentan wirklich, ist eine knappe Kiste, um es mal vorsichtig zu sagen. Und da fragt man sich so, boah, bist du gerade der Richtige dafür? Kannst du das alleine wuppen? Kannst du das mit ein bisschen Unterstützung wuppen? Hast du die Zeit? Hast du den Skill dafür? Und da habe ich mir gesagt, nee, ich wohne 50 bis 60 Kilometer entfernt von den Jungs. Und das ist nicht so der Anspruch, den ich denn an mich eigentlich auch hätte als Head Coach. Das wäre schon schöner, wenn man als Head Coach vor Ort zum Beispiel ist, ne, und auch ein bisschen präsenter sein kann und vor allem sich nur auf eine Mannschaft konzentrieren kann. Und dann hatte ich in Mitte des Jahres gesagt, okay, sucht bitte einen Nachfolger. Ich mache die Saison zu Ende. Und dann schauen wir mal weiter. Dann kam dann, wie der Zufall es wollte, hat dann Krefeld eine zweite Mannschaft aufgemacht. Und da dachte ich mir, Mensch, ganz aufhören kannst du ja auch nicht. Ne? Und ein paar Jugendliche, die hast du ja schon eine Weile lang begleitet, die kommen jetzt auch in der zweiten Mannschaft an. Und das ist irgendwie schon nice zu sehen, wie die Jungs dann auf einmal so mit älteren Spielern auf einmal aufeinandertreffen. Es ist schon eine Nummer irgendwo.
Okay, also da geht was dann bei euch auch, ja. Ein bisschen von einem anderen Blickrichtung, das dann noch zu verfolgen, weil da kommen wir auch eigentlich schon Richtung zum ersten Thema, Richtung Jugendfootball. Denn Martin, du bist ja Headcoach der Bavarian Warriors in Bayern in der bayerischen Jugendauswahl. Und das war auch somit das erste Thema, was wir heute besprechen wollten. Ja, so allgemein so die Qualität von Trainern und Coaches auch im Jugendfootballbereich. Und ja, ob es halt irgendwie, ja, welche Unterschiede dass es da auch gibt von Jugendlichen zu Erwachsenen vom Coaching her. Martin, vielleicht würdest du da mal anknüpfen und schon mal ein paar Impulse mitgeben.
Ja, jetzt wird's ernst hier, ne? Jetzt haben Carsten und Florian erstmal so ihren Werdegang noch kurz abgegeben. Jetzt wird's gleich ernst hier.
Willst du auch noch kurz was abgeben, Martin?
Nee. Ich hab schon. Ja, alle scheiße wie immer, ne?
Das ist auch mein Saisonmotto, ne?
Soll ich sagen? Nein, ich mache das seit 1982 und natürlich hat sich wahnsinnig viel bewegt seitdem. Der Football ist viel weiter gekommen. Er ist ein kleiner Teil unserer deutschen Sportszene, unserer nationalen Sportszene. Da ist viel passiert. Es gibt viele Jugendmannschaften, es gibt viele Jugendliche, die das machen. Ich warte gerade noch auf die Zahlen. Also in Bayern kann ich es ja nur machen, wie viele Jugendliche wir haben im Gegensatz zu den Vorjahren und so weiter. Da kann ich also definitiv noch nichts sagen. Wenn du die Qualität ansprichst, dann ist es natürlich sehr gemischt. Es gibt Jugendliche. Nein, andersrum. Wir haben sehr viele talentierte Jugendspieler. Das ist einfach immer so. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Es gibt in jedem Landesverband unglaublich viele talentierte Jugendspieler. Und dann siehst du halt, wenn du jetzt eine Auswahl coachst, siehst du halt auch die Unterschiede in den Programmen. Da gibt's Programme, die sind gut, die coachen gut. Da kommen die Spieler dann mit einem gewissen Football-Know-how und wissen viel. Und dann kommen natürlich auch Spieler aus einer Dreier-Spielgemeinschaft im Sechser-Tackle-Football, die das erste Mal dann mit 16 Jahren oder mit 17 Jahren Elfer-Football spielen und ein Training mit 50 Leuten erleben oder 60 Leuten. Das musst du natürlich verarbeiten als junger Mensch und das musst du auch als Trainer akzeptieren, dass das so ist, dass du nicht mit jedem da gleich umgehen kannst und dann versuchst du das eben anzugleichen. Die Trainer jetzt, da ist es genau dasselbe. Es gibt gute Programme, es gibt weniger gute Programme. Es gibt ganz viele, wir haben ja jetzt in Bayern erst die Trainerausbildung wieder gehabt, das sind jetzt die 40 neuen Trainer. Wir müssen jetzt noch eine Prüfung schreiben, aber wir sind mit dem Stoff komplett durch. Und da gibt's ganz viele engagierte junge Trainer. Sie müssten halt die Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Sie müssen viel lernen noch. Sie müssen viel zuhören, viel Zeit investieren. Dann sind wir wieder bei dem gleichen Thema. Wenn du halt noch arbeitest 8 Stunden, Frau und Kind hast, vielleicht gerade im Hausbau bist, wie willst du dann das noch erbringen können, dass du da den Spielern, den jungen Athleten gerecht werden kannst. Ich glaube, so würde ich es mal ausdrücken. Und so ist halt auch die Bandbreite der Spieler und so ist die Bandbreite der Trainer.
Was ist jetzt ein bisschen schwieriger zu coachen, die Jugendlichen oder die Erwachsenen?
Ich glaube, das hängt immer sicherlich auch von der Lebenssituation ab. Also ich habe ganz viele Jahre gesagt, ich bin kein guter Jugendtrainer und ich habe mich in der GFL und in der ELF wirklich auch sehr wohl gefühlt mit diesen Spielern. Aber da könnten wir jetzt ein Thema aufmachen, das mich gerade ein bisschen umtreibt. Und ich muss sagen, momentan fühle ich mich wohl im Jugendfootball. Ob das jetzt wieder anders wird, ob es da ein Angebot gibt, wo ich sage, ja, das ist okay. Aber der Individualismus von jungen Erwachsenen, damit tue ich mich gerade ein bisschen schwer, weil er nicht in mein Bild eines Mannschaftsgefüges passt.
Das passt ganz gut zu dem Eindruck, den ich dieses Jahr hatte, wo du es gerade ansprichst, Individualismus. Mein Gefühl ist so, die jetzige Generation, die jetzt ein Spielbetrieb ist, U19, U20, die ist sehr von, wie soll ich sagen, ich soll es einem mal nett sagen, von einem gewissen Hedonismus geprägt. Oder Instagramismus, könnte man, oder TikTokismus, wie man das Bild jetzt mal nennen will, ist ein bisschen anders als vor 10 Jahren oder gar vor 20 oder 30 Jahren, als ich angefangen habe.
Ja, aber wir haben diese Entwicklung ja. Also man kann ja nicht sagen, lass das mal, das bringt nichts, das ist Quatsch. Denn wir haben die Entwicklung. Die sozialen Medien sind ein großer Teil unseres Lebens geworden. Und die betreffen uns ja alle. Also auch wir arbeiten ja mit sozialen Medien. Wir arbeiten jetzt vielleicht ein bisschen gezielter, ein bisschen überlegter, aber das kannst du ja auch von einem 14-, 15-, 16-Jährigen nicht erwarten, der da reinwächst. Und dann kommt jetzt mal der Rundumschlag. Ich habe das mit Johannes heute oder gestern erzählt, dass mich das so belastet. Also das heißt, belastet ist jetzt falsch, aber dass mich das so, ja, wo ich mir Gedanken darüber mache, ist eben der Spieler bei den 49ers, der im dritten Quarter sagt, ich spiele jetzt nicht. Jetzt gerade geht's mir nicht so. Wir haben von dem Wide Receiver gesprochen, der bei den Bills barfuß im Schnee zum Spiel kam. Wir haben den Joe Burrow, der immer wieder die Modemarke nochmal toppt und so weiter. Und das sind natürlich kleine Nadelstiche und man kann natürlich auch sagen, na ja, aber was soll denn das? Das hat ja nichts mit ihren Spielen zu tun, mit ihrer Art zu spielen. Ja, mag sein, aber all diese verindividualisierte Geschichte, sich nicht einzufügen in ein Mannschaftsgefüge. Also einfach mal zu sagen, erinnert euch alle noch dran, wenn wir sagen, Mensch, zum Spiel fahren wir alle gleich angezogen, da hat jeder den gleichen Trainingsanzug an, da geben wir ein Commitment ab, das geben wir, sobald wir aus dem Bus aussteigen, geben wir ein Commitment ab, wir sind eine Einheit, wir sind ein Team, hat sich verändert. Und damit müssen wir alle leben, also auch ich, 63 geboren, ne, muss damit leben, dass das eben jetzt so gelebt wird. Aber ich fühle mich jetzt da gerade eben bei jungen Spielern besser aufgehoben, weil ich glaube, dass ich da noch prägen kann. Also ich bin ja so ein Entwicklertrainer, nicht jemand, der rekrutiert und dann losgeht, sondern ich entwickle sehr gerne Spieler. Und also auf die Frage ganz am Anfang zurückzukommen, gerade eben ist meine Lebenssituation insgesamt auch so, dass ich sage, naja, ich fühle mich da jetzt eigentlich ganz wohl, wo ich bin. Aber ich bin nicht abgeneigt, da geht es mir wie dem Bill Belichick, ne? Wenn was Gutes kommt, wenn ein gutes Angebot kommt, wo viele Dinge passen, ich unterhalte mich mit Vereinen, ich habe mit mehreren Teams im Kontakt, wenn irgendwas ist, was mich anspringt, werde ich sicherlich sagen, hey, dann mache ich es. Ne? Ja.
Wenn ich da mal einspringen darf, Johannes, du hattest die Frage gestellt, was ist schwieriger, Jugend oder Seniors? Ich würde nicht sagen schwieriger, aber ich finde, in der Jugend haben wir als Trainer mehr Verantwortung, wie wir da auftauchen, wie wir da auftreten, was wir den Jungs neben dem Football halt noch beibringen. Da können wir halt nicht tun und machen, was wir wollen. Und ein sehr gutes und sehr erschreckendes Beispiel dieses Jahr waren einfach die Adler für mich. Dieser Skandal, dass ein Team nicht zum German Bowl antritt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das selber entschieden haben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie selber entschieden haben, ihre Helmaufkleber, ihre Teamaufkleber zu entfernen. Das kann mir keiner plausibel erklären, dass ein Jugendlicher sich sowas ausdenkt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, von wem kommt das? Und für mich kann es nur das Trainerumfeld sein. Beziehungsweise, wenn die Trainer es mitbekommen, dann hätten sie dagegen wirken müssen. Und da sind wir dann halt bei dem Thema, wie verhalte ich mich als Trainer im Jugendteam gegenüber, wo wir halt auch noch neben dem Sport Werte vermitteln wollen. Und das sehe ich jetzt halt gerade auch so ein bisschen kritisch, dass ich das immer weniger sehe, dass Trainer sich dieser Verantwortung überhaupt bewusst sind. Mit jungen Erwachsenen kann ich vielleicht anders umgehen. Da kann ich vielleicht auch in meiner Aussprache anders sein. Oder mit dem, was ich vorlebe, kann ich vielleicht noch ein bisschen anders sein. Aber bei Jugendlichen da muss sich jeder so einer gewissen Verantwortung bewusst sein. Und ja, wir haben einen Individualismus, der auch bei den Jugendlichen jetzt vermehrt auftritt. Das ist für mich auch so ein Teil dieses Problems, warum da der Junior GFL Bowl abgesagt worden ist. Aber auch da müssen wir als Trainer, und du hast das ja auch vorhin gesagt, Martin, damit müssen wir lernen, umzugehen. Und ich denke, es gibt Mittel und Wege, damit umzugehen. Und ich denke, solange wir versuchen, Jugendliche zu verstehen und versuchen, auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren, ist halt noch sehr viel möglich. Aber es ist halt Arbeit.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen die Jugendlichen dann auch mehr verstehen. Ne? Die sind halt heutzutage dann auf Twitch unterwegs, folgen da irgendwelchen Streamern, sind auf TikTok, auf Instagram. Die haben auch eine andere Jugendsprache. Also das ist das, was ich so ein bisschen wahrnehme, wenn ich da so ein bisschen mal in diese Twitch- oder YouTuber-Szene da reinschaue. Die versteht man dann manchmal zunächst gar nicht, was die einem jetzt mitteilen wollen.
Ja, aber das ist meistens, wenn sie untereinander reden. Also meine Erfahrung ist, sobald sie mit einem Erwachsenen reden, dann ändert sich auch die Sprache wieder. Und wenn ich den Jugendlichen ihren Raum gebe, wo sie Jugendliche sein können, ist das, denke ich, okay und auch normal. Und wenn sie aber wissen, sie sprechen jetzt mit einem Trainer, dass die Kommunikation dann eine andere ist, das kann man ja alles verabreden. Das ist ja kein Ding der Unmöglichkeit.
Da bin ich bei dir, Florian. Das merke ich auch, dass sie untereinander anders reden als jetzt mit mir als Trainer. Da machen die einen Unterschied. Das ist so, ja.
Kommt da kein alter Digger und sonst was, ja.
Es sei denn, du redest auch so. Ne?
Das genau, wenn du dich natürlich genauso gibst, dann klar, ja. Ne? Dann werden die das auch annehmen. Aber ich habe es schon festgestellt, wenn ich die untereinander reden höre, reden sie anders, als wenn ich dann um die Ecke komme. Dann ist es auch Coach, ja. Und dann sprechen sie auch anders. Ich bin da aber auch vielleicht ein bisschen komisch. Also wenn da einer sagt, ich gehe Bahnhof, dann weise ich darauf hin, dass Sprache wichtig ist und Artikel wichtig sind. Also ich sage das denen dann schon.
Aber das meine ich ja, da gehört was dazu, ne? Und also was heißt leider, aber ich denke, ein Trainer übernimmt auch immer mehr bis zu einem gewissen Grad pädagogische Aufgaben und das muss einem halt bewusst sein.
Was ich leider auch beobachten musste, ist, dass das Engagement von Eltern im Laufe der letzten 10 Jahre teilweise erschreckend, ja, ich möchte manchmal sagen, erschreckend viele sind teilweise, also sind mehr desinteressiert an den Jugendlichen selber als du als Trainer. Und denkst, okay, cool. Also ich hatte teilweise manchmal das Gefühl gehabt, so vor 10, 15 Jahren waren die Eltern mehr da beim Training als heutzutage. Hängt wahrscheinlich auch immer von dort ab, wo du gerade teilweise bist, ne, vom Milieu und so weiter und so fort. Ich habe das auch schon mal beobachtet, dass früher Eltern eher präsenter waren als jetzt.
Ich glaube, das hängt so ein bisschen von der Altersstufe ab. Also ich glaube, so bis 16 sind Eltern noch mit dabei. Danach findet ja sowieso so ein Abnabelungsprozess der Jugendlichen statt, wo sie halt eher so ihr eigenes Ding machen und wo die Eltern langsam anfangen, peinlich zu werden. Papa, nervst, dass sie dann eher alleine kommen. Aber ja, ich hatte als Jugendheadcoach dann auch schon Probleme, dann sowas wie einen Elternabend dann zu veranstalten, wo dann von dem ganzen Team dann vielleicht so irgendwie 3, 4 Eltern kamen.
Ja, das haben wir auch festgestellt. Also wir wollten in der Bayern-Auswahl die Eltern wirklich mitnehmen und abholen. Und haben dann zusätzlich zu den Tryouts auch Elternstunden eingeführt und gesagt, hey, wenn ihr eh schon da seid, dann sprechen wir. Das ist nicht wirklich so angenommen worden, wie wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht darf man aber auch nicht müde werden, es zu tun und aufgeben, sondern einfach weitermachen und dann wird es vielleicht auch irgendwann was werden. Ne?
Das ist, glaube ich, in unserem Job sowieso die Prämisse, nicht aufzugeben, ansonsten kann man es nicht sein lassen. Ne?
Ja, wie ich im Vorgespräch gesagt hatte, ne? Ne? Entweder ein Problem lösen. Ne? Entweder löst du das Problem oder löst dich vom Problem.
Ja, oder löst dich vom Problem.
Ja, und die Jugend wird sich immer weiter verändern. Ne? Also ich weiß, wer weiß, was in 5 Jahren los ist, was dann für Trends in sind und wo sich dann beschäftigen mit, dann wird's nicht mehr Social Media sein, sondern halt irgendwas anderes. Ne? Und wir werden immer irgendwie Konkurrenzfelder haben, die Jugendlichen beschäftigen werden und vielleicht auch vom Training abhalten werden, wo wir halt gegen ankämpfen müssen, um zu sagen, okay, wir müssen das Training irgendwie interessant halten, beziehungsweise das Bewusstsein setzen, warum Training überhaupt wichtig ist und warum Kompetitivität wichtig ist in der Gesellschaft, dass man das irgendwie immer wieder ins Gedächtnis ruft.
Ich meine, diesen Wandel hat man ja immer in der Gesellschaft, dass sich dann auch was verändert. Und auch wenn ihr es jetzt wahrnehmt von den Eltern, das hat ja auch was mit dem Wandel in der Gesellschaft an sich zu tun, dass dann vielleicht Leute nur mehr auf sich schauen und nicht nur das, nicht mehr so das große Ganze irgendwie sehen wollen und wahrnehmen wollen. Das kann ja schon, ja, sich dann auch wieder wandeln, weil man nimmt ja jetzt schon wahr, dass Social Media technisch die Zahlen weltweit eigentlich wieder eher zurückgehen. Und dass eigentlich Jugendliche eher mal wieder zum Buch greifen und sich ein Buch holen, anstatt dann zu sehr auf Social Media zu sein. Wie sehr das schon in Deutschland gekommen ist, weiß ich nicht. Diese Zahlen gibt es ja.
Ich meine, ich denke, unsere Trainer damals werden sich auch über uns aufgeregt haben, wie rotzfrech wir gewesen sind. Und
Nein!
letztendlich schimpft doch die Vorgängergeneration immer über die nächste, die taugt nicht, was wir auch sehen werden. Ne? Und letztendlich, alle werden so irgendwann erwachsen, alle müssen irgendwann ins Leben treten und eine gewisse Reife entwickeln. Das geht ja nicht anders. Und wir können sie ja nur dabei begleiten.
Ja, auch mein Vater sagte, das mit euch wird nichts. So wie ihr arbeitet, das geht gar nicht, das geht gar nichts. Und es ging uns immer besser, ne? Jedes Jahr ist es besser geworden.
Ja, und jetzt wollen die Jugendlichen alle eine 30-Stunden-Woche, wenn überhaupt.
Ja,
Kann ich
vielleicht ist das.
nachvollziehen.
Ja,
Also
ich
ich
hätte
kann's mal,
auch gerne.
ich fänd's auch geil. Ich weiß gar nicht, warum Leute sich aufregen. Ich sag dann nur neidisch. Die hätten länger eine 30-Stunden-Woche als meine Wenigkeit. Wenn die jetzt eingeführt wird, habe ich noch vielleicht 20 Jahre was davon. Die haben 40 Jahre was davon. Oder vielleicht auch nur 20 Jahre, wenn sie noch mit der Rente vielleicht noch runterdrücken könnten.
Ja, es hat auch lange gedauert, bis wir auf die 40-Stunden-Woche gekommen sind. Und auch das, ich glaube, das ist ja noch gar nicht so lange her. 70er Jahre war das, ne? 70er, Ende der 70er ist es von der 42 Stunden auf die 40. Da war ja auch ein Horrorszenario, dass die Leute, um Gottes Willen, wie soll das gehen?
Wenn
Samstags nicht mehr
verhungern.
arbeiten, ne? Ja, genau. Die Wirtschaft geht am Stock und Veränderungen wird es immer geben. Und die werden sich auch, eine Veränderung wird sich immer durchsetzen, egal wie sie wird. Ne?
Und egal wie wir sie finden.
Und wie, egal wie wir sie finden, ja, genau. Und es hat auch keinen
Meinerlei.
Sinn, sich dagegen zu stellen, sondern ich glaube, eher anpassen ist da das magische Wort.
Ja, das ist so ein
Das werden dann,
Kokosgeschäft, ne?
ja, das werden dann die Teams sein, die erfolgreich sind, ne? Also ich war der Meinung oder bin auch immer noch der Meinung, die Coaches oder die Teams, die bereit sind, auf die Belange der Jugendlichen einzugehen, und das ist ja auch so ein gewisser Weise Narzissmus bedienen, ne? Also sprich, die Leute irgendwie in die Social Media zu bringen, Instagram-Fotos und Videos, ne? Wenn das die Jungs sehen, dass sie da irgendwie eine Plattform kriegen, um sich zu produzieren, dann sind die mehr als dankbar, ne? Das ist irgendwie gerade die harte Währung, ne? Ich möchte irgendwo zu sehen sein, ich möchte so ein bisschen Fame haben. Und wenn das verstanden wird in den Vereinen, das so ein bisschen mitzumachen, dann kannst du, glaube ich, auch viele Jugendliche binden.
Ja, glaube ich. Also ich glaube auch. Ich sehe es auch nicht so schwarz. Also ich würde es da gern optimistisch sehen. Die Jugendlichen sind positiv, die wollen abgeholt werden, die wollen auch gefördert werden. Man muss sie halt auch fördern dazu. Du kannst nicht einfach jemanden sagen, ja, jetzt mach mal und ihnen dabei nicht helfen, sondern die Hilfestellung ist ja eigentlich so das Wichtige. In meinen Augen.
Und ich sehe das jetzt
Und
halt mal perspektivisch, wenn ich mir die 90er anschaue, da wo Kate und ich mit Football angefangen haben, da ging es ja auch zur Zeit ein bisschen bergab mit dem Jugendbereich oder mit Footballteams, und dann ging es wieder bergauf. Es ist immer so eine kleine Wellenbewegung, und ich glaube, wir sind gerade in so einer kleinen, sag ich mal, Talsohle angekommen im Jugendbereich, und es wird dann wieder aufwärts gehen.
haben bestimmt auch noch Corona. Also die
Ja, muss.
Auswirkungen, glaube ich, die merken schon auch noch. Ne? Das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis das wieder eingeebnet ist.
Ja, aber da haben wir jetzt ja mittlerweile auch so ein bisschen, ich denke, Strukturprobleme, ne? Ich meine, die Jugendlichen bleiben weg. Wir haben sehr wenig Jugendtrainer. Die Vereine wissen nicht, was sie dagegen tun sollen. Wir sehen das Problem von bis zu Dreierspielgemeinschaften, die teilweise dann auch da stehen dann zwei Spielgemeinschaften gegeneinander in einem Finale an, wo du dann fragst, wie kann denn sowas passieren? Und ja, und dann ist es so, wie du gerade gesagt hast, Martin, dann hast du Spieler aus so einen Spielgemeinschaften bei dir in der Auswahl, und dann weißt du, was fange ich denn jetzt mit denen an? Weil du kannst dir jetzt nicht anfangen zu coachen, weil so eine Auswahl ist eine Wissensabfrage, eine Leistungsabfrage. Da kannst du jetzt nicht anfangen, Basics zu coachen. Dann kannst du sagen, tut mir leid, aber hier bist du leider falsch.
Ja, es ist schon so ein bisschen. Wir coachen schon auch in der Auswahl. Ihr wisst, ich bin natürlich schon ganz, ganz lange Ausbilder für Trainer auch. Für mich sind die Trainer halt ein ganz, ganz wichtiges Tool, um den Sport nach vorne zu bringen. Ich glaube, mit den Trainern, wir sind eben die Multiplikatoren für alles. Mit den Trainern werden wir auch Jugendliche bekommen und werden sie abholen und werden sie ausbilden können. Aber da geht es mir schon auch ein bisschen so, wir bilden halt zu wenig aus. Also da werden zu wenig ausgebildet und es werden zu wenig mitgenommen in diese Kurse. Und der Verein das besser lösen soll, attraktiver gestalten. Also sicherlich, momentan ist Trainer sein nicht unbedingt attraktiv, aber man kann es attraktiv gestalten, glaube ich. Man muss den Leuten auch die Vorteile sagen, was wir tun, welche Verantwortung wir haben als Trainer, was der Carsten vorhin sagte, mit Verantwortung von Trainern. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die gerne Verantwortung übernehmen und die müssen wir halt dann auch irgendwo dann da rausfinden und rausfiltern. Wir machen jetzt diese German Football Academy, wo wir Spieler coachen in meinem Kopf und je älter ich werde, umso mehr schwebt mir so vor, mal eine Trainerakademie aufzubauen, dass wir einfach eine echte Trainerakademie aufbauen, denn da kommt jetzt der Rundumschlag, so richtig klappen tut es mit den C-, B- und A-Lizenzen beim AFVD meiner Meinung nach auch nicht wirklich.
Okay, jetzt muss ich mich gerade zusammenreißen.
Da kannst du dich dann mit der GAFKA zusammentun, weil die haben jetzt, also die haben ja auch eine Initiative gestartet, beziehungsweise einen Verein gestartet, um halt Trainer auszubilden. Ne? Und das finde ich auch sehr super. Und ich denke halt auch, die Ausbildung ist der große Knackpunkt bei uns in Deutschland. Diese ganzen unteren Lizenzen, ja, gut und schön, aber das ist wie mit einem Führerschein. Ne? Da befähigst du jemanden, ein Auto zu fahren, ist aber charakterlich dazu geeignet. Und da sind wir dann auch wieder bei Jugendtrainern. Sind sie deswegen gleich Trainer oder Coaches? Naja, sie können Drills aufbauen, sie können Drills durchführen. Aber wie ich einen Menschen dazu bringe, motiviert zum Sport zu gehen und seine Leistung zu verbessern, das wird halt in so einem Bildungsfortgängen, das wird nicht abgebildet, ne? A, also weder wie rede ich mit denen, B, wie erzeuge ich Motivation oder was auch immer.
Ich denke schon, dass viel Methodik, Didaktik gemacht wird. Also im bayerischen Lehrgang wird da sehr viel darüber gesprochen, finde ich. Nur man müsste es praktisch noch mehr machen. Und dann ist es so eine Sache, ich glaube, vieles davon auch, kannst du oder kannst du nicht? Ich weiß immer nicht, ob man das so wirklich lernen kann. Man kann seinen Weg finden, wie man das macht, aber ob man das wirklich lernen kann, man kann sagen, welche Methoden funktionieren, ne? Vom Leichten zum Schweren, vom Unbekannten zum Bekannten, ne? Dann die ganzen pädagogischen Dinge, dass wir eben aufpassen, Sprache ist wichtig. Das, glaube ich, können wir schon abbilden, aber jeder ist ja doch als Trainer in seinem eigenen Charakter gefangen. Und den muss er halt, da muss er den Weg finden, wie er mit den Jugendlichen umgeht. Und am Ende wird die Anzahl der Jugendlichen oder der Spieler, die dir folgen, dir auch zeigen, ob du dich mal reflektieren solltest oder ob du einfach so weitermachst.
Ich würde mir da so eine Art Supervisor-Programm wünschen, ne? Wenn du jetzt halt als Trainer deine Lizenz gemacht hast, dann gibt es irgendwie vom Verband jemanden, der mal ab und an mal dann im Team vorbeikommt und guckt mal, was machst du da als Coach und dann einfach so ein gut gemeintes Feedback gibt, ne? Hier hast du irgendwie ein bisschen zu viel Zeit verschwendet, hier war die Ansprache vielleicht, da musst du so nochmal gucken, wie du dein Training zum positiven Abschluss kriegst oder sowas, dass man da einfach als Trainer nicht so allein gelassen wird. Ich sag mal, in den großen Teams ist das auch gar nicht das Problem. Da hast du ja meistens immer so einen erfahrenen Coach, der unter dem du dann arbeitest. Aber die Coaches, die diesen kleinen Verein halt ins kalte Wasser geschmissen werden und die das jetzt irgendwie machen müssen, ich glaube, die brauchen dann halt auch mal so ein bisschen Begleitung, wie sowas laufen könnte.
Aber Florian, das kriegen sie doch. Sie dürfen doch jederzeit bei anderen Programmen mal dabei sein. Ich weiß nicht, ob das, da müssen wir jetzt drüber diskutieren und das wirklich auch mal analysieren. Ist es denn jetzt eine Hohlschuld oder eine Bringschuld? Also wenn ich an meine Laufbahn denke, dann war es reines Holen. Also mich hat es interessiert. Ich bin dann auch zu anderen Teams gefahren, habe mir das Training angeguckt. Ich war in den USA drüben, habe das selber gemacht. Es hat mich halt einfach gepackt und fasziniert und interessiert. Deswegen habe ich das alles gemacht. Und eins, das kann ich mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich kann den Leuten empfehlen, ob sie es machen oder nicht, das sei dahingestellt. Mir hat mal Anfang 2000er war das, hatte ich in Düsseldorf, als ich in Düsseldorf Trainer war, hatte ich einen Spieler, den Alexei Mittendorf. Der hat auch NFL Europe gespielt, war ein hervorragender Spieler, Tight End, Fullback, Wahnsinnsspieler und ein ganz, ganz toller Mensch auch. Und der kam nach der Saison zu mir und sagte, du Trainer, darf ich dir mal ein Feedback geben? Und Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich darfst du mir es geben. Ja, aber nicht einfach so, sondern ich würde es aufschreiben. Und dann hat er mir einige DIN A4 Seiten zusammengeschrieben und darauf geschrieben, was er gut fand, wie ich was mache und wo er Verbesserungsvorschläge hat. Und ich habe das tatsächlich dann übernommen und habe fast immer, wenn ich irgendwo Punkt war, ich habe mir die ausgesucht. Ne? Ich habe jetzt nicht jeden dann einfach das machen lassen, sondern ich habe mir maximal 4 Spieler ausgesucht und die habe ich gebeten, am Ende der Saison mir doch ein Feedback zu schreiben, was sie gut fanden und wo sie Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Ich ziehe das schon lange durch. Das ist nicht schön.
Das kann ich nicht sagen. Was liest man da so mal denn? Schau dir mal aus dem Nähkästchen, ja.
Wenn du die jetzt raussuchen irgendwo, ich habe die hier bei mir im Büro, da ist schon dann drin, wir wollen mehr Bilder, also zu wenig Bilder. Dann kommt auch, du lobst zu wenig. Und also ne, das ist offen und ehrlich und ich kann euch wirklich versichern, euer Selbstbild ist nicht das Fremdbild.
Nein, überhaupt nicht. Ja.
So. Aber Martin, und wenn ich dazu was sagen darf, ich meine, jetzt du hast jetzt gesagt, du hast dir die Informationen geholt und das ist ein Punkt, der dich halt auch zum guten Trainer hat werden lassen. Ne? Du hast geguckt, wo kriegst du die Informationen her, du bist offen für Feedback. Das sind aber viele Coaches nicht, gerade in dem unteren Bereich. Da habe ich so den Eindruck gewonnen, da gibt es sehr viel Unsicherheit und ich bin ja nun auch schon so ein bisschen durch Deutschland getingelt und habe meine Klinics gegeben oder Vorträge gehalten und da gibt es eine Angst, sich zu offenbaren, dass man vielleicht doch gar keine Ahnung hat von dem, was man da macht und bauen dann so eine Mauer auf, wo sie kein Feedback reinlassen. Kann man jetzt doof finden, aber irgendwo ja, menschlich verständlich, ne? Du machst da deinen
schade
Job und
es ist
ja, schade. Aber da ist jemand in so einer exponierten Position, das Team guckt auf ihn und jetzt kommt jemand und er sagt, ja, guck mal, ob du hier vielleicht nochmal ein Rad nach links oder rechts drehen kannst. Da muss man
ja auch. Weißt du, das hat ja auch niemand bei mir gemacht. Ich stand da und ich könnte jetzt aufstehen, da vorne in den Schrank gehen und könnte noch die Unterlagen raus. Das allererste, was ich aufgeschrieben habe, bei meinem allerersten College-Aufenthalt, ich habe die ganzen Unterlagen noch, da stand ich im Training mit einem Block und ne, diese schönen gelben Blöcke aus den USA und habe mitgemalt und aufgeschrieben und das mache ich heute noch. Wenn ich heute am College bin, dann bin ich dort und dann schreibe ich mit, dann mache ich mal ein Foto, dann mache ich mir eine Notiz dazu und da ist niemand, der mir sagt, du Martin, solltest du vielleicht mal so oder so machen? Passt da mal ein bisschen auf, sondern das ist ja ein Fragen. Das ist ja nicht irgendwie, also wenn jetzt bei mir jemand beim Training zuschaut, würde ich ihm niemals, oder wenn ich bei jemandem beim Training zuschaue, würde ich das niemals sagen, du würde ich so machen oder so machen, sondern wenn mich jemand fragt, gebe ich Antwort. Und das ist doch das, was uns Trainer ausmacht, uns Coaches macht es doch aus, dass wir fragen, dass wir neugierig sind, dass wir wissen wollen, wie ist denn irgendwas. Wie funktioniert denn das, wenn da nur 3 Mann in der Front stehen in der Verteidigung? Was passiert denn bei dem Long Stick? Ich will das doch wissen. Und dann
diese Bereitschaftsfragen, die gibt es teilweise nicht. Ne? Also wir haben gerade über einen gemeinsamen Bekannten, Björn Siegelko, gesprochen, der ja auch Quarterback-Trainer ist und seine Kurse gibt. Und der lädt ja auch die Trainer der Spieler ein, mitzukommen und sich das anzugucken. Das nehmen die aber nicht an. Und ich weiß nicht, ob es dann Ignoranz ist, Unsicherheit oder was auch immer, aber es gibt eben viele Trainer, die in ihrer Bubble leben und da nicht rauskommen. Wie gesagt, du bist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man sich eben so eine Information holen kann und sich selber weiterbilden kann. Ich finde, das macht halt auch einen guten Trainer aus, sich selber zu hinterfragen und zu gucken, wie kann man sich weiterentwickeln. Aber gerade, wie gesagt, in diesen unteren Ligen, und da müssen wir eigentlich ansetzen, und gerade auch im Jugendfootball, macht das halt Schule, dass die Trainer da vor sich hin coachen, ohne nach links und rechts zu gucken, ohne Hilfe anzunehmen oder überhaupt zu wissen, wo sollen sie denn Hilfe herbekommen. Das gibt's ja auch. Und dann gehst du da und
ja. Oder sehe nicht die Notwendigkeit, weil, hey, wen wollt ihr sonst haben als Coach? Sind ja nicht gerade so viele hier. Ihr sucht doch alle immer händeringend Coaches. Das ist ja auch noch so eine Dimension, die man beachten muss, vor allem im unteren Bereich, untere Jugendligen und der Herrenligen. Da gibt's ja kaum einen Verein unterhalb der Regionalliga, der, sag ich mal, einen super Coaching-Staff hat von 10 Coaches. Da gibt's genug Teams, die vielleicht 3 haben. Und da hast du dann vielleicht auch noch das Problem, wo man sagt, so, na, muss ich mich denn fortbilden? Ich habe ja gerade genug zu tun. Ich muss auch so nebenbei die Kasse und den Würstchenstand machen.
Ja, klar. Und natürlich ist das Ehrenamt auch. Also unsere Sportkultur ist halt aufgebaut mit zweimal die Woche Fußballtraining. Da gehe ich hin und dann kicke ich ein bisschen. Ne? Also ohne das jetzt gering zu schätzen, denn ein Fußballtrainer hat auch was zu tun, wenn er es ernst nimmt. Aber wir wissen, dass American Football eben da viel mehr beinhaltet. Also gerade das Coachen beinhaltet eben viel, viel mehr als nur sich zweimal zwei Stunden am Abend hinzustellen und irgendwas zu erzählen, sondern das ist viel. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo ich einen Stab über alle Coaches breche. 8 Stunden Arbeit, Familie und dann sollst du noch top sein auf dem Level. Das ist alles schwer zu erbringen und wir müssen halt ganz viele ausbilden, um dann am Ende so eine Spitze zu erreichen. Ne? Vielleicht ist das die Lösung. Ich weiß es nicht. Ne?
Aber da sehe ich ja halt auch den Verband in einer ganz wichtigen Rolle, zu sagen, ey, der Verband hat in seiner Satzung zu stehen, er ist für die Ausbildung zuständig, dann soll er das bitte aber auch tun in adäquaten Art und Weise.
Ja.
Wenn
uns das tut er ja. Also er macht ja die C-Lizenz.
Ja, aber teilweise von Bundesland zu Bundesland ganz schwierig, teilweise dann an Verlängerungseinheiten zu kommen, zum Beispiel.
Ja, aber das ist Föderalismus, ne? Jedes Bundesland macht das selber, ne? Das ist klar. Aber das haben wir auch immer wieder, obwohl es hier eine Convention gibt und auch mehrere Clinics, die ich mache oder andere machen. Da will ich auch sagen, die Trainer sind schon auch manchmal bequem und wollen gerne, dass es ihnen serviert wird. Wir müssen halt auch mal irgendwo hinfahren, ne? Und müssen mal irgendwie uns dann zuhören. Carsten, da bin ich bei dir. Viele gibt's halt auch, ja, was soll mir der Hanselmann beibringen? Warum soll ich da jetzt hin? Und ich will da überhaupt nicht hin. Und das gibt schon auch, also diese persönlichen Animositäten. Aber hey, eigentlich bin ich ein ganz netter Typ, ne? Also jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich, ich kann nicht leiden.
Das ist gesund.
Gesund, ne? Ja.
Ja, es ist ein interessantes Spannungsfeld, ne? Also ich denke, beide Seiten sind zu betrachten und irgendwo muss man sich halt in der Mitte treffen. Ja, wir können den Trainer nicht alles auf ein Silbertablett servieren, aber B, muss es auch ein Angebot geben für Trainer, da ja, vielleicht also auch irgendwo.
Da gebe ich dir voll recht. Die Angebote sind, ich sag's mal vorsichtig, noch nicht strukturiert.
Sehr diplomatisch.
Ja, vor allem strukturiert ist das eine, ne? Das ist dann auch manchmal für mich persönlich so nicht so zielgruppengerecht, häppchenweise wäre man manchmal ein bisschen lieber, ne? Und auch vielleicht ein bisschen planbarer. Letztens hatten wir gemerkt, C-Lizenz in Nordrhein-Westfalen, die jetzt nicht in Kroatien stattfindet, sondern hier vor Ort, wurde etwas kurzfristig bekannt gegeben, was ich dann auch eher suboptimal fand. Ne, so für die persönliche Lebensplanung, so Ende des Jahres. Ne, manche haben ja Ende des Jahres vielleicht ein paar andere Sachen zu tun. Ich habe gehört, es gibt Weihnachten. Zumindestens.
Soll es geben, ja.
Ne, zumindest hat der Bruce Willis irgendwie einen Termin am 24.12., dass er in irgendein Hochhaus hochrennt.
Ja, also da kann ich uns als Beispiel nehmen. In Bayern, wir machen das wirklich ein Jahr vorher. Also die Ausschreibung geht im Januar, Februar raus. Die Lehrgänge fangen im Oktober an. Also da gibt's genügend Zeit. Aber auch, Carsten, auch bei uns gibt's dann, ja, ich habe das gar nicht gesehen, ich habe das gar nicht gelesen. Und woher, wieso weiß ich das nicht? Und naja, da gibt's Webseiten, da gibt's Menschen, die man anrufen kann. Also wir können es nicht jedem bringen, weil wir nicht wissen, ob einer gerade Interesse hat, jetzt einen Trainerschein zu machen oder nicht. Ne? Da muss man schon auch ein bisschen sagen, Leute, erkundigt euch mal und macht mal, wenn ihr Trainer werden wollt. Und ruft einfach beim Verband an. Verdammt, da sitzt einer im Büro, ruft doch einfach mal an und fragt den.
Ja, aber mein persönlicher Eindruck ist auch, dass viele Coaches sich dann auch sagen, wozu brauche ich eigentlich die Lizenz? Außer, dass es in der BSO irgendwo was da drin steht, eventuell. Ne? GFL, vielleicht wäre ganz gut, wenn ein GFL-Team vielleicht mindestens einen Coach mit irgendeiner Lizenz hat, die ein bisschen mehr ist als SRC. Zumindest habe ich das irgendwo mal gelesen. Ne? Aber jetzt 6. Liga. Hauptsache, wir haben einen.
Ja, warum braucht man das? Weil wir natürlich auch gewisse Qualitätskriterien gerne mal anlegen wollten und mal sehen wollen, Mensch, hier, wir haben über Verantwortung gesprochen, Verantwortung bei Jugendlichen und irgendwas muss man machen. Und ja, ich weiß auch, dass nicht jeder, der eine Lizenz hat, dann am Ende ein guter Trainer ist. Aber ich kenne fast so ein bisschen wie Churchill und die Demokratie. Ne? Ich kenne keine andere Möglichkeit, jemanden irgendwie etwas zu prüfen. Ich nehme jetzt einfach Bayern. Wenn es so ist, dass dann der Landestrainer, also der Martin Hanselmann, der sitzt dann da und sagt, ja, du, das ist ganz gut, du kannst Trainer werden. Nee, du bist jetzt nicht so der Trainer. das öffnet ja Tür und Tor für irgendwas und für irgendeinen Unsinn. Aus dem Grunde brauchen wir irgendein Kriterium. Und da sind wir in Deutschland ja eigentlich mit unseren Verbandsstrukturen bisher immer ganz gut gefahren. Da muss man auch dem DOSB mal ein bisschen über Kopf streicheln. Das haben sie gut gemacht. Es gibt eine Lizenzstruktur, eine Trainerstruktur. Und ja, also ich kenne keine andere Möglichkeit. Wenn einer eine andere Möglichkeit bringt, die Unterschleif nicht erlaubt, dann ist es ja in Ordnung. Ne? Es gibt auch immer wieder, muss ich als Beispiel nehmen, es gibt auch immer wieder so ganz tolle Leute, die dann im Flag Football ist es ja so, die kommen jetzt auf und die wollen ihre eigenen Trainer ausbilden, was ja alles in Ordnung ist. Also bin da völlig d'accord, das ist alles in Ordnung. Ja, aber dann machen wir das eben, ja, da zwei Wochenenden und dann kriegen die Lizenz. Und dann muss man denen erstmal sagen, hallo, da gibt's DOSB-Richtlinien. 120 Stunden, sonst können wir keine Lizenz ausstellen. Ja, wie? Ja, so viel Zeit haben wir nicht. Und ja.
Ich würde dir da sogar zur Seite springen. Also ich denke halt auch nicht, dass es die Aufgabe des Verbandes ist, da jetzt einen Trainer auf charakterliche Eignung zu testen. Das muss der Verein machen, weil der muss ja wissen, wen er sich da ins Haus holt, ne? Und nicht zu Unrecht wird für einen Jugendfootball, für einen Jugendtrainer dann auch ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt. Viel mehr kann man dann aber auch nicht machen, außer zu sagen, okay, mir passt die Nase, der ist mir irgendwie grün oder auch nicht. Aber das kann der Verband nicht regeln. Der Verband muss halt gucken, dass das Fachliche stimmt. Und wenn er das getestet hat, dann gibt's halt eine Lizenz und der Rest muss der Verein machen. Ja. Also alles kann der Verband ja nun auch nicht tun.
Ja. Der Charakter muss ja auch zum Verein passen, ne? Die Gelsenkirchen Gänseblümchen wollen wahrscheinlich einen anderen Typ haben als die Bocholt Berserker. Vielleicht brauchen wir eine andere Ansprache dort.
Bocholt Berserker. Ja, wenn die Jugendliche draufstehen, angeschrien zu werden, dann ist es auch okay, ja. Also.
Ja.
Gibt verschiedene Trainer für verschiedene Typen. Und wenn es da halt so funktioniert und auch angenommen wird, ja, mein Gott, wer sind wir darüber zu richten? Ja, manche brauchen halt ein bisschen Feinfühligkeit, sind ein bisschen sensibler und manche sind halt stumpf und wollen halt immer noch schädeln. Ne?
Ist so, ja. Das ist so. Und das ist aber auch gut so, ne? Also wir wollen, diese Vielfalt wollen wir ja auch.
Ja, und wie wichtig ist jetzt dann auch, wenn wir es jetzt schon vorhin mal hatten, Thema GAFCA oder auch die German Football Academy, mit der wir ja eine Kooperation haben, dass sich sowas dann außerhalb vom Verband auch entwickelt und ja, gründet?
Ich habe Martin vorhin die Frage gestellt, ohne dass ich da jetzt jemand ans Bein pinkeln will oder so, aber der Umstand, dass wir Academies brauchen also Trainer außerhalb des Vereinsgefüges, weil die Vereine es nicht hinkriegen, gewisse Inhalte zu coachen, macht mich manchmal sehr nachdenklich. Gerade so was so Positionen mit Balltechniken angeht, ob es jetzt nur Quarterback oder Longsnapper oder sowas ist. Anscheinend gibt es nicht viele Coaches in Deutschland, die sowas vernünftig coachen können, sonst gäbe es die Nachfrage nicht. Und jetzt habe ich ja auch von Martin gesagt, ich habe festgestellt, dass Martin ja da auch so Winter-Workouts macht, ne, Off-Season-Workouts mit den Jungs, wo ich dann auch gefragt habe, aber sowas muss doch eigentlich ein Verein bringen. Also das muss doch irgendwie ein Trainingsplan auftauchen, die Sportler und Sportlerinnen im Winter fit zu machen. Dass es mich das teilweise erschreckt, dass so ein Angebot überhaupt möglich ist, dass das eine Nische dafür gibt. Umso wichtiger, dass es dann so eine Angebote gibt, die zum Beispiel Martin dann durchführt. Sonst würden wir, glaube ich, qualitativ noch ganz woanders stehen, aber es macht mich nachdenklich.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Qualität hat, seitdem Kälte und ich mit Football angefangen haben, gefühlte 30 Jahre nach Martin, also in den 90ern, es hat sich ja schon extrem viel getan. Man ist ja nicht mehr darauf angewiesen, dass man von irgendjemandem eine Raubkopie nach vorne von einer VHS-Kassette kriegt, wo man nur noch die Hälfte versteht und die Hälfte sehen kann.
Coaches Choices.
Ja, beispielsweise, ne? Die Zeiten sind auch vorbei, da wo man Coaches Monthly irgendwie über dubiose Wege noch bekommen hat, total abgerissen, die Zeitung, ja. Dann konnte man die selber holen und jetzt kriegst du alles online. Also es ist schon irre und ich habe auch das Gefühl, die Leute in der Masse ziehen sich auch mehr ran. Ne? Und die Coaches organisieren sich in Deutschland inzwischen auch viel mehr selber, wie man merkt.
Wobei ich aber sagen muss, also YouTube ist ja gut und schön. Jetzt sage ich nochmal einen Satz, den ich bei den Five Guys letztes Mal gesagt habe. Und da habe ich im Nachhinein eine ganz böse Mail gekriegt. Habe ich gesagt, man muss aufpassen, was man dort für sich rauszieht und an Techniken weitergibt. Weil nicht alles, was die Amerikaner machen, können wir hier auch machen, weil gewisse Grundvoraussetzungen, zum Beispiel muskuläre Voraussetzungen, bei uns nicht gegeben sind, gerade in den unteren Dingen. Und da habe ich dann das Beispiel genannt, zum Beispiel Offense Line Stance, den man heute in Amerika sieht, ne, mit dem hinteren Fuß nach außen angewinkelt, Knie eingedreht. Ich weiß, warum man es macht, das hat auch alles einen Sinn, aber ich bin der Meinung, das braucht gewisse körperliche Voraussetzungen, damit es keine gesundheitlichen Schäden gibt. Und dann muss man aufpassen, wem man das halt mit auf den Weg gibt. Oder?
Sicherlich, aber das ist natürlich ganz schwierig, weil, also ich habe auch immer wieder Trainer, wenn wir jetzt mal bei den Techniken bleiben, die dann sagen, ja, aber ich habe die bei dem gesehen und ich habe die Technik bei dem gesehen, und das sind Momentaufnahmen. Ich denke, verstehen müssen wir als Trainer, dass wir erstmal die Grundlagen vermitteln. Und dann findet ein Athlet seine individuellen Techniken. Es ist egal, auf welcher Position, ob das jetzt ein Wide Receiver Stance ist, da machen wir erstmal einen, der ist grundlegend richtig. Und danach, wenn er das mal eine Zeit lang gemacht hat, dann wird er für sich schon eine individuelle Technik finden, die ihn besser macht. Und da können wir Trainer ja dann nur unterstützen und sagen, probier das aus, versuch dich da selbst. Aber erstmal müssen wir die grundlegenden Dinge
machen. Absolut richtig.
Ja. Aber warum gibt's so Angebote und warum können die Vereine das nicht machen? Ich bin da einfach der Meinung, dass da die Ehrenamtlichen überfordert sind. Du müsstest ja von jemandem verlangen, dass er 5 Tage die Woche am Platz steht. Und das geht einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Und Verband ist ja im Großen und Ganzen auch ehrenamtlich. Also auch da ist wenig zu tun oder wenig zu machen. Was ich eher dann dem Verband so ein bisschen in Vorwurf machen würde, wäre, dann müssten wir halt mal so einen Landestrainer anstellen und müssten dem sagen, pass auf, deine Arbeitszeit ist nicht Montag, Dienstag, sondern deine Arbeitszeit ist auch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann machen wir Camps und dann laden wir die Leute ein. Auch da habe ich ein Beispiel. Wir haben ja unsere Trainerausbildung in der Sportschule Oberhaching in München. Und da war ich eben wieder und war dann für mich im Kraftraum. Und da hatten wir gerade ein Leichtathletiktrainer mit, weiß nicht, 14, 15-jährigen Mädchen trainiert. Und am liebsten wäre ich hingegangen und hätte gesagt, du lass mich mal, lass das mal. Das macht so gar keinen Sinn. Also es war schauderhaft. Aber dann habe ich mir so Gedanken gemacht, naja, wie denn? Der ist ein Leichtathletiktrainer. Der ist wahrscheinlich zu Hause verheiratet, hat Kinder, jetzt macht er einen Lehrgang mit denen im Sprint oder Sprung oder was auch immer. Woher soll der denn jetzt noch bitte Strength and Conditioning wissen im Detail? Aber ich habe das dann auch dem Geschäftsführer und dem Leiter der Schule gesagt oder habe mit dem drüber gesprochen, warum hat denn nicht der Bayerische Landessportverband, die haben einen tollen Kraftraum, warum hat der nicht, ich sag mal, 2 vollbezahlte Strength and Conditioning Coaches? Und jedes Mal, wenn da ein Volleyballclub, ein Handballclub, ein American Football Club eine Maßnahme hat, dann kann einer von denen mit denen arbeiten, kann denen die Grundlagen vermitteln. Also da würde ich jetzt eher ansetzen. Die einzelnen Verbände, die Fachverbände, ob die das hinkriegen, das weiß ich nicht. Aber so ein großer Gesamtverband, also die übergeordneten Landesverbände mit ihren Sportschulen, da bin ich der Meinung, da wenn jeder Verband ein Tausender mehr bezahlt im Jahr, wird es wahrscheinlich nichts ausmachen, aber dann haben die das Geld beieinander und können dann da mal gute Strength and Conditioning Coaches nehmen, mit denen die einzelnen Spieler und Spielerinnen dann auch dort trainieren können.
Ich habe hier gerade noch einen Kommentar von Brady bei Facebook, der schreibt, die externe Akademie finde ich aus dem Grund sehr gut, dass man auch mal Techniken und Wissen lernt, die im Verein nicht vorhanden sind, völlig richtig, um sein Wissen breiter aufzustellen. Wenn man nur intern weiterbildet, kommt ja oft nichts Neues, gerade da viele Vereine Trainermangel haben. Ja, absolut richtig. Und man kann ja immer nur hoffen, das ist zumindest bei den größeren Vereinen so, wenn dann halt doch mal ein bekannterer neuer Headcoach kommt, dann gibt es ja meistens nochmal einen neuen Input, dann wird der intern nochmal weitergebildet. Aber das gibt es ja dann auch in den kleineren Vereinen dann halt nicht, weil dann macht das dann halt der Uwe von nebenan, der nebenbei dann halt noch irgendwie Bankkaufmann ist oder was. Und wie du sagst, ne, Frau und Kind zu Hause, und der macht das dann halt, weil sonst kein anderer da ist. Und genau die brauchen dann halt nochmal so ein Bildungsangebot. Aber
Das Argument finde ich gut. Bitte? Das Argument finde ich gut, dass man auch mal andere Techniken lernt und dass man was anderes hört. Das finde ich ein gutes Argument.
Ja, wobei ich dann manchmal dann aber auch so Vibes wahrnehme von Verbänden, die das dann gar nicht so gut finden, wo ich dann aber sage, naja, wenn ihr das nicht so gut findet, dann müsst ihr aber dann, wenn ihr die Hoheit über die Ausbildung haben wollt, dann müsst ihr aber Angebote machen. Und so wie es jetzt weitergeht, läuft, kann es nicht weitergehen.
Hey, auch das ist ein Argument. Wenn die Hoheit da ist, dann muss sie auch gefüllt werden. Ne? Dann muss sie auch mit Inhalt gefüllt werden, ja.
Absolut. Und ansonsten sehe ich nichts Verwerfliches dran, wenn Leute wie du, Martin, dann sagen, okay, da gibt's eben diesen Need für mehr Wissen. Und das Wissen, was du dir angeeignet hast, war ja auch nicht immer kostenlos. Und wenn du damit dann auch Geld verdienst, das hat ja alles einen Wert. Ne? Du steckst da viel Arbeit rein und viel Zeit rein und dann gehört das halt auch irgendwo bezahlt.
Das muss einfach so sein. Ne? Das geht leider nicht anders. Ne?
Ja, und ich ganz ehrlich, ich finde immer Coaches schlimm, die sich nie in die Karten schauen lassen wollen, wie sie etwas machen. Okay, dass nicht jeden Coach unbedingt, sag ich mal, dein Callsheet um die Ohren ballerst. Kann ich nachvollziehen. Ne? Playbook auch vielleicht. Ne? Aber so das Training an sich, ich meine, man will doch was beibringen. Und wenn jemand Interesse dran hat, dann muss ich mich doch mal freuen daran. Und wenn jemand einfach nur so positiv dabei ist und sagt so, du, kann ich mal bei dir mal drüber gucken? Ja, gerne. Wenn du eine Idee hast, erzähl was. Entweder finde ich es gut oder ich finde es scheiße. Eins von beiden.
Also ich habe den Teilnehmern beim Trainerlehrgang vor kurzem auch gesagt, von mir könnt ihr alles haben. Ich gebe auch die Playbooks raus. Damit habe ich kein Problem. Das hört beim Scouting Report auf. Da bin ich dann paranoid. Ne?
Vor allem können sich die Leute auch ein bisschen Arbeit noch selber machen.
Ja, vor allem, ja.
Also die alten Scouting Reports kann man bekommen, da habe ich kein Problem damit, aber die aktuellen, da wird's dann,
da hat jeder so sein eigenes Ding, ne? Und je nachdem, ich bin ja auch jemand, der in seinen Scouting Report vielleicht das ein oder andere reinschreibt, was man hätte nicht besser schreiben sollen, aber egal.
Das ist aber individuell, Carsten. Das ist
genau, ganz
individuell.
Ne, ich habe aus Defense Sicht, der Receiver ist eine Wurst. Nein, Spaß, das habe ich noch nie so reingeschrieben. Ich habe so malt. Mit Videos.
Ja, hat's dann gestimmt, ja. Nee.
Wäre ein Spiel. Ja, wir haben die Drops gezählt.
Alles klar.
Um klar zu machen, der ist keine gute Anspielstation, den lassen wir jetzt mal so. Ach, niedere liegen, das ist so schön einfach manchmal.
Ja, haben wir noch was zu dem Thema, Florian, oder gehen wir weiter Richtung
zur Jugend?
Ja.
Naja, Carsten und ich hatten im Vorgespräch drüber gesprochen. Also ist sehr klar, dass die GFLJ ja dieses U20-System eingeführt hat. Berlin zieht da jetzt nach mit dem U20, NRW nicht. Und dann haben wir uns halt die Frage gestellt, was macht das jetzt für einen Sinn, wenn jetzt alle Bundesländer irgendwie unterschiedliche Süppchen kochen, gerade wenn es dann halt so Richtung Relegation geht. Wir hatten das jetzt vor 2 Episoden auch mit einem Trainer aus Berlin besprochen, der jetzt den Umstand hatte, dass er in Berlin mit einer mit einem 9er-Team spielt und zur Relegation dann mit einem 11er-Team spielen muss, gegen 20-Jährige. Wo ich mir dann denke, das ist doch auch alles irgendwie so ein wettbewerbsverzerrend. Wieso kann man da nicht irgendwie sich mal zusammensetzen, auch die Landesverbände mal miteinander reden und nicht eine einheitliche Lösung finden, um da halt wieder so mal ein gleiches Niveau reinzuziehen. Ne? Was bringt das denn, wenn ich so ein entscheidendes Spiel mit 19-Jährigen bestreite, wo ich gegen ein Team spiele, da spielen 20-Jährige? Martin, wie siehst du denn das?
Ich sehe es auch sehr schwierig. Auf der anderen Seite haben wir eben das politische System des Föderalismus, sodass jeder Landesverband machen kann, was er will. Was natürlich große Vorteile hat, dass wir da nicht gebunden werden an irgendwas. Jetzt kann man wieder sagen, naja, aber im Sport ist es offensichtlich nicht ganz zielführend. Aber dafür sollte es ja diese Gespräche geben. Dafür, wir haben ja die Möglichkeit. Also es ist ja nicht so, dass wir per se sagen, jeder muss es anders machen. Jeder kann es anders machen. Es ist ja keine Muss-Formel, sondern eine Kann-Formel. Und da bin ich ganz bei dir. Ich würde das auch angleichen. Um ehrlich zu sein, ich habe eine U18 mit der Landesauswahl. Ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt die U20 wirklich gebracht hat. Das ist wohl international wichtig, weil international wird U20 gespielt. Mhm. Aber auch ich würde dann sagen, ja gut, aber dann ziehen wir doch alle hoch. Dann sollten alle Ligen auch wirklich U20 spielen. Und nicht die einen U19, die anderen U20 und der nächste U irgendwas. Und das Rad müssen wir ja nicht neu erfinden. Das gibt's ja in den anderen Sportarten schon lange, dass man eben sagt, wir machen eine Altersgrenze oder wir machen Altersgrenzen und an die halten wir uns. Und jetzt könnten wir es ja sogar noch viel einfacher machen, weil wir ja wissen, wie es in den USA ist. Denn da sind 4 Jahrgänge zusammen. Also wir könnten uns doch da viel leichter zurücklegen und sagen, okay, wenn wir jetzt international eine U20 brauchen, dann haben wir eben 17, 18, 19, 20 und dann gibt's halt bei uns danach eine U17 oder U16 wahrscheinlich dann, ne? U16 und dann, wenn wir dann wieder 4 Jahrgänge nehmen, wie das im American Football eben üblich ist, dann sind wir bei 16, 15, 14, 13 und dann hätten wir eine U13 oder U12 und dann wär's es aber auch, ne? Und es wäre jetzt vereinfacht, ja, da hat jeder so seine Probleme, ist jetzt ein 17-Jähriger, kann der mit dem 20-Jährigen zusammenspielen? Da kann man diskutieren, wie man will. An der Highschool ist es so, am College ist es auch so, 4 Jahrgänge werden zusammengefasst. Dort wird es eben aber auch sehr verantwortungsbewusst gemacht. Wenn einer noch nicht so weit ist, dann ist er eben im Team 2. Wir haben aber 100 Spieler, wir haben es nicht. Oh, da können wir ewig diskutieren, aber ich würde auch vorschlagen, dass doch die Landesverbände sich da zusammensetzen sollten und dann eine einheitliche Lösung finden und dann stimmt man ab und dann ist jeder damit d'accord und dann gibt's eine Aussprache noch und eine Wahl und dann sagt man, hey, wir sind der Meinung das und das und dann legt man das fest und das kann man ja dann in 2, 3 Jahren wieder verändern, wenn es keinen Erfolg hatte. Aber ja, so wie es gerade ist, ich blicke auch nicht durch. Ich hab eine U18. 16, 17, 18, das weiß ich. Alles andere. Du, die einen spielen so, die anderen. Es gibt eine U17. Beim Flag Football ist es ja völlig verworren. Da gibt es eine U irgendwas, dann da und dort. Die spielen 5er, die spielen 6er, die spielen 7er.
Man verliert den Überblick. Also früher hatte ich das Gefühl gehabt, es gab eigentlich nur 11er im Jugendbereich. Dann gab es auf einmal 9er, dann jetzt 5er. Jetzt habe ich halt noch 7er gesehen. Jetzt hast du irgendwie 6er gesagt?
Ja, also das finde ich peinlich, sowas.
Wir können ja bald Bingo spielen.
Apropos Bingo? Peinlich, ein Thema oder eine Frage hätte ich da noch. Jetzt haben wir nun diesen geplatzten German Bowl gehabt, das Junior Bowl gehabt, dass das irgendwie ein katastrophales Zeichen für den Jugendfootball ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Jetzt hat der AVD die Idee gehabt, dem entgegenzuwirken. Führen wir eine Zahlung ein, wie nennt man das?
Kautionszahlung.
Ja, Kaution, ja. Genau. Ja. Kaution von irgendwie 3.000 Euro bei Teilnahme der Playoffs, wo ich mir dann sage, also wenn jemand kein Geld hat, dann sind es da meistens die Jugendteams, denen jetzt mal irgendwie 3.000 Euro abzuknöpfen, auch wenn sie so irgendwann wiederkriegen. Ist das der Weisheit letzter Schluss?
Da wurde aus Förderung der Jugend ganz schnell Forderung an die Jugend. Schön, ja, genau. Schön.
Ja, auch da. Gut, ich bin jetzt nicht voll im Thema drin. Also was da jetzt genau in Berlin passiert ist, jetzt als Außenstehender, was ich bis jetzt gesehen habe, da bin ich eher dabei zu sagen, okay, dann spiele ich eben nie mehr Football in diesem Verband. Danke. Also wer sowas macht und ich bin da der Meinung, dass du mal recht hast, es sind die Spieler. Irgendjemand hat die dazu gebracht, das zu machen. Aber dann müssen die Spieler halt auch wissen, okay, dann spielen sie dann immer. Dann war's das. Danke. Weil das ist verbandsschädigend und das schädigt diesen Sport immens, also nicht nur ein bisschen, sondern das ist eine immense Schädigung unseres American Football Sportes. Und wenn dann jeder meint, individuell weiß das besser, dann kann er das ja auch individuell beim Tennis spielen oder individuell beim Skaten oder sonst irgendwo machen. Aber für mich hat jemand sein Football nichts verloren. Aber da bin ich eben, das ist auch das, was ich sage, Gemeinschaft. Ob das jetzt eine Footballmannschaft ist oder ob das wir als Verband sind, wir sind alle eine Gemeinschaft. Ich denke, auch derjenige, der im dritten Quarter von den 49ers jetzt meinte, er spielt nicht mehr, wird nicht mehr in dieser Gemeinschaft sein. Ne? Das war auch nicht gemeinschaftsförderlich, ne, was er da gemacht hat.
Und ganz ehrlich, ist doch gemeinschaftsförderlich, wenn du, sag ich mal, bei einem Gegner antrittst, wo du weißt, ich bin der Underdog. Ich meine, Football ist so eine Underdog-Sportart. Da blühst du doch eigentlich auf in Football. Du weißt, du bist der Underdog, sei es organisatorisch, weil im Verein alles gerade nicht funktioniert, oder halt sportlich der Underdog, weil der Gegner einfach komplett überlegen ist. Aber das ist ja auch teambildend eigentlich.
Ja, und Carsten, ich habe da mal eine ganz tolle Unterhaltung gehabt mit ganz, ganz tollen Trainern, also amerikanischen, ganz, ganz erfolgreichen Trainern. NFL College Division One, also Canadian, der Jeff Reinbold war, der hat eigentlich die weiß nicht, kennt ihr den Jeff Reinbold noch alle? Jeff Reinbold war in der NFL Europe, lange Trainer, ein super Trainer, ist bei Sky, glaube ich, auch, nicht bei Sky, bei irgendwo ist auch Moderator für die NFL Playoffs und Super Bowl. Ganz, ganz toller Typ und Trainer, und der hat die eigentlich angestoßen. Der hat mitten beim Essen mal gefragt, hey, sagt mal, warum coacht ihr denn Football? Was fasziniert euch dabei? Und einer dieser Trainer sagte dann, weil du im American Football mit einer Underdog-Mannschaft, wenn die an dich, an das glauben, was du tust, ganz, ganz viel erreichen kannst und den einen oder anderen vom Thron stoßen kannst, wo du es nicht dachtest, nur weil sie alle daran glauben, an das. Und das habe ich lange mir überlegt, und das ist tatsächlich so. Ne? Du kannst eine Mannschaft, die vermeintlich auf dem Papier nicht so gut ist und nicht so gute Einzelathleten hat, kannst du aber im American Football dazu bringen, dass sie, wenn sie an sich glauben und an das glauben, was du tust und was die ganze Mannschaft tut, dass die alle über sich, weit über sich hinauswachsen und dann Mannschaften schlagen, bei denen wir es niemals gedacht hätten, dass es klappen kann. Und das ist eine faszinierende Sache, die gerade dem American Football meiner Meinung nach sehr, sehr nahe liegt.
Ich meine, selbst wenn man die Spiele nicht gewinnt, meistens kommen ja so eine Spiele bei raus, wo du so ein Herzschlagfinale hast, wo auch das unterliegende Team ein Hell of a Game abliefert. Ja. Und das erzählst du auch noch deinen Enkel. Ne? Also gerade dieser Sport hat da so viele Momente zu bieten.
Ja, selbst wenn du 36-18 verlierst, aber das Team, was nur 18 Punkte gemacht hat, feiert sich, als ob sie das Spiel gewonnen hätten, weil sie gedacht haben, sie fahren mit 50-0 nach Hause. Und feiern diese 18 Punkte und diese 14 Punkte, die sie weniger reingekriegt haben. Und das kann ich vom Fußball jetzt nicht unbedingt.
Und was ich jetzt halt mir denke, okay, jetzt haben sich die Adler selber vom Spielbrett genommen. Das waren jetzt die einzigen Konkurrenten, die die Düsseldorfer jetzt eigentlich noch hatten. Jetzt wird für die nächste Zeit niemand mehr Düsseldorf Panther das Wasser reichen können. Die werden da jetzt die nächsten 2-3 Jahre durch die Liga marschieren und ihre riesen Kickout-Siege einfahren. So, Martin ist mal ganz kurz weg. Wir machen jetzt hier weiter. Ich würde mal sagen, Johannes, hast du Fragen an uns, die du dich noch nie getraut hast zu fragen? Dann kannst du sie jetzt stellen.
Oh je. Naja, also ich habe jetzt nicht speziell irgendwas. Also ich stelle normal immer alle Fragen, die halt so hochkommen, ja. Aber mich würde es natürlich schon mal, also Florian, was hast du denn jetzt mitbekommen von den Adlern? Du bist ja da recht nah dran dann, oder? In Berlin. Oder bekommst du es auch nicht ganz so mit dann?
Naja, wir haben eine Folge dazu gemacht, zu den ganzen Pressemeldungen, die wir dazu hatten. Und das scheint eine riesen Ego-Show gewesen zu sein zwischen dem Coach, dem Sportdirektor, der neu eingestellt worden ist, und der Vereinsführung. Und jedenfalls sollte der Head Coach dann halt gechast werden, er sollte nicht mehr antreten. Und das kurz vor dem Finalspiel. Das war vor dem Halbfinalspiel, sollte er schon gefeuert werden. Und daraufhin haben dann die Jugendlichen dann beim Spiel Halbfinale ihre Helmaufkleber abgenommen, was ja an sich schon vereinsschädigendes Verhalten ist. Und wie gesagt, ich kann mir halt eben nicht vorstellen, dass Jugendliche auf so eine Idee kommen, sich die Helmaufkleber abzunehmen. Und ja, und dann haben die Jugendlichen dann entschieden, dieses Spiel, das Finale eben halt nicht anzutreten. Und das finde ich halt auch in der Hinsicht verwerflich, weil dem Gegnerteam die Chance genommen worden ist, das Finale zu spielen, wo vielleicht auch viele Jungs dabei sind, die zum ersten Mal in so einem Finale stehen und ein Erlebnis hätten haben können. Das wurde ihnen verwehrt, und das ist, wie Martin auch gesagt hat, ein riesen Image-Schaden für unseren Sport. Und wenn du dich nicht mehr auf GFL-Junior-Teams verlassen kannst, dass sie ihre Spiele antreten, dann haben wir hier ein ganz anderes Problem.
Ja, und für mich war das im Prinzip ein klassisches, gibt so ein schönes amerikanisches Sprichwort, when shit hits the fan, das war Adler. Das war Adler Jugendfootball. Da ist auf so vielen Ebenen so viel auf einmal an einem sehr schlechten Zeitpunkt so schief gelaufen. Ja, Ende vom Lied ist, ich weiß gar nicht, ob es eine Adler-Jugendmannschaft jetzt momentan gibt im U19 oder U20-Bereich, ne? Und die Adler selber, Adler mussten jetzt auch absteigen.
Sie formieren auch einen neuen Trainerstab, der, glaube ich, auch gar nicht verkehrt ist, und werden jetzt halt in der Regionalliga antreten. Und jetzt werden wir ein sehr interessantes Jahr 2025 im Berliner Regionaljugendfootball haben, weil die Adler, die Rebels und die Bulldogs versuchen werden, in die GFL Junior aufzusteigen. Und das Team, was als erstes aufsteigt, hat erstmal die Nase vorn. Und bei den anderen Teams werden erstmal die nächsten 1, 2 Jahre, 3 Jahre in die Röhre schauen, bis sie halt irgendwann die Chance wieder haben, vielleicht aufzusteigen. Also es wird ein interessantes Jugendjahr in Berlin.
Bitte. Aber dann einiges geworden, ja. Ja, ja, haben wir es denn soweit zum Jugendfootball? Noch ein, zwei Themen zu anderen Bereichen?
Dann hau raus. Wir könnten noch so viel reden über Football, über Jugendfootball, Johannes.
Ja, ich würde mal gerne noch Richtung ELFV mal noch gehen. Da gab es jetzt Thema mit
unser Lieblingsthema.
Euer Lieblingsthema, okay. Da gleich noch rein, ja. Wir berichten über die GFL und über ELF und auch über Jugendfootball natürlich, über alle Bereiche. Aber da war jetzt das Thema, dass eben die Wechselsperren aufgehoben wurden von ELF-Seite her. Und ja, welche Auswirkungen hat es auf die Wettbewerbsfähigkeit dann auch innerhalb von den Ligen und allgemein ja auf die nächste Football-Saison?
Ja, ich meine, die GFL-Teams sind jetzt halt wieder die Gekniffenen, ne? Die haben ja.
Eigentlich nur die.
Das war's jetzt auch mit dieser Folge. Wie es weitergeht mit ELF und die Meinung von Carsten, von Florian, von Martin und von mir, das werdet ihr in der nächsten Folge beziehungsweise eventuell auch übernächsten Folge Teil 2 dann weiterhören. Mal sehen, ob Martin und ich zwischendurch nochmal nur eine Folge zu zweit aufnehmen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr und ich möchte auch einfach mal Danke sagen für die tolle Football-Haut-Nah-Community, die uns immer unterstützt und immer wieder dann auch Nachrichten, Kommentare, Beiträge schickt und uns auch immer wieder gerne weiterempfiehlt. Wir wachsen stetig. Das ist wirklich schön zu hören und motiviert uns, an dem Projekt auch weiterhin dran zu bleiben. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.